Und zu dieser Extra-Ausgabe, die sich um das soeben gesendete Hörspiel von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker dreht, begrüßt sie Michael Langer. Fünf Mann Menschen von Mayröcker und Jandl aus dem Jahr 1968 ist ein Meilenstein der Hörspielgeschichte und ein solcher Klassiker akustischer Kunst, der noch immer auf der Höhe der Zeit ist. Noch 50 Jahre später trifft dieses audiophile Mysterienspiel ins Schwarze. Von der Wiege bis zur Bahre Lebensläufe dutzendware und wie zum Trost verbrauchter Verbraucher lassen die konkreten Poeten unsereins wissen, solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Müde vom ewig Gleichen war das deutschsprachige Hörspiel reif für diese Revolution.
Das Stereo-Hörspiel Fünf-Mann-Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker ist der erste Versuch dieser Autoren, die Methoden der experimentellen Literatur im Hörspiel anzuwenden.
Die Ursendung von Fünf Mann Menschen am 14. November 1968 im Südwestfunk gilt als Geburtsstunde des sogenannten neuen Hörspiels. Auf Fünf Mann Menschen folgte die fällige öffentliche Anerkennung experimenteller Radiodramaturgien. Als Pioniere der rund erneuerten Gattung bekamen die Dichterin und der Dichter den Hörspielpreis der Kriegsblinden 1969. Die Jury begründete ihre Entscheidung damals so: Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, die als Repräsentanten experimenteller Lyrik bekannt geworden sind, haben zusammen mit dem Regisseur Peter Michel-Ladiges zum ersten Male im Hörspiel die Möglichkeiten konkreter Poesie beispielhaft eingesetzt. Dabei nutzen und meistern sie die Möglichkeiten der Stereophonie. Die Sprache ist für die Autoren Material, mit dem sie spielen und zugleich eine unmissverständliche Mitteilung machen.
Ja, oh ja,
will natürlich ein jeder gern, aber die Wirtschaft braucht,
und ihr soll
dabei verbraucht werden, verbrauchter Verbraucher. Nur noch die Wirtschaft sagt, wir, wo, wie, wann, wo, wer wann wirklich gebraucht wird
und wie lange obendrein.
Habent sua fateri belli, so lautet ein treffliches Sprichwort. Doch nicht nur Bücher haben, wie es heißt, ihre Schicksale, auch auf Hörspiele trifft das gleichermaßen zu. Jandl und Mayröckers Spiel wurde ja nicht umgehend überall begeistert aufgenommen, sondern stieß zunächst auf Unverständnis.
Der Mann, der euch nicht schuf, rät euch zum Beruf.
Der Schriftsteller und Hörspielautor Christoph Buggert, Jahrgang 1937, bekam damals als junger Dramaturg beim Bayerischen Rundfunk den Aufbruch und Umbruch zum neuen Hörspiel hautnah mit.
Ich, dir, machen an mir! Sprachüberraschung!
Bevor Buggert Leiter der Hörspielabteilung beim Hessischen Rundfunk wurde, stand er Ernst Jandl zur Seite bei dessen nicht minder berühmten Produktion Das Röcheln der Mona Lisa.
Dazwischen! Ein Dazwischen!
Also dieses Hörspiel und die Hörspielarbeit von Ernst Jandl hat eine kleine Vorgeschichte, die ist gar nicht sehr viel länger. Also 3 Jahre vorher ist eine Sensation veröffentlicht worden in der Hörspielgeschichte. Das ist das kurze Hörspiel Fünf Mann Menschen. Und dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Denn dieses Hörspiel, das ist eigentlich das gewesen, das damals, als ich gerade anfing als Hörspieldramaturg, eigentlich meine Karriere als Hörspieldramaturg gleich wieder geendet hätte. Ich hatte damals hatte meine Promotion abgeschlossen in München und die Hörspielabteilung in München wollte mich anwerben als Dramaturgen. Ich hatte vorher immer schon so Honorardramaturgien gemacht, aber ich sollte da angestellt werden als Dramaturg. Und da kam dieses Hörspiel Fünf Mann Menschen zu mir auf meinen Schreibtisch und damals waren das ja noch Tonbänder. Ich bin also in einen Abhörraum gegangen, habe mir das angehört und war sowas von begeistert und bin mit dieser Begeisterung zu dem damaligen Hörspielchef gegangen, habe gesagt, ich habe jetzt gerade eben das tollste Hörspiel gehört, das ich je gehört habe. Und der hatte ein ganz frostiges und eisiges Gesicht. Das war eine Produktion des Südwestfunks und ich war völlig verwirrt und verblüfft und bin dann zu dem Chefdramaturgen gegangen. Und das war der Hans-Jörg Schmidhenner, den ich sehr, sehr verehrt habe. Und dem habe ich das erzählt, habe gesagt, ich verstehe irgendwas nicht. Ich habe das ein tolles Hörspiel gehört und ich habe irgendwie bin in ein Fettnäpfchen getreten und er musste furchtbar lachen. Und dann hörte ich die Geschichte, von der ich nur noch nichts gehört hatte. Die war also richtig, nur richtig verheimlicht worden da im Sender. Hans-Jörg Schmidhenner hatte Ernst Jandl, den damals schon erfolgreichen, konkreten Poeten und Lyriker und Textproduzenten, hatte Ernst Jandl angesprochen, hat gesagt, du, wie du deine Texte liest, das sind Hörspiele. Ich möchte mit dir ein Hörspiel machen. Und Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, mit der er damals schon zusammenlebte, die schrieben einen Text zu ihrem ersten Hörspiel. Und das war das Hörspiel Fünf Mann Menschen. Und Hans-Jörg Schmidhenner war der Anreger dieses Hörspiels und für ihn war es geschrieben. Und er hat den Text dann begeistert in München rumgezeigt. Also er war Chefdramaturg, hatte aber einen Chef über sich. Und dieser sagte, nee, machen wir nicht. Das ist ein blöder Studentenulk. Und das war natürlich ein Fehlgriff oder ein Fehlurteil, nicht? Und es ist damals etwas sehr Schönes passiert. Der Kollege von Hans-Jörg Schmidhenner im Baden-Baden, Hermann Naber, der dort Hörspielchef war, der sagte ihm, du kannst das bei mir produzieren und du bist dann mein Gastdramaturg. Naja, also das war eben halt eigentlich ein Akt fast der Zensur, dass Hans-Jörg Schmidhenner mit diesem Fünf-Mann-Menschen in seiner eigenen Redaktion nicht durchkam. Und das wurde dann in Baden-Baden produziert und wurde ein Riesenerfolg, kriegte den Kriegsblindenpreis und wurde überall gesendet. Und also als ich es hörte, war es, ich glaube, noch nicht mal gesendet, war nur produziert. Und naja, als dann eben halt dieser Riesenerfolg kam, hat dann Ernst Jandl für Hans-Jörg Schmidhenner einen neuen Text geschrieben. Und das war eben, oder einen neuen Entwurf, von Text kann man da gar nicht reden. Das waren manchmal nur Grafiken und Zeichnungen und so weiter. Das war eine Partitur. Und er hat also die Partitur Das Röcheln der Mona Lisa. Und ich war der Jungdramaturg. Ich habe dann diese ganze Produktion betreut und habe das erlebt, wie Ernst Jandl im Studio diese Produktion gemacht hat. 14 Tage, daraus wurde dann ein Hörspiel von knapp 30 Minuten Länge. Aber alles mit einer Stimme gemacht, nicht? Und das war damals die Zeit, Sie haben sie vorhin angesprochen, wo die traditionelle Dramaturgie aufgebrochen wurde. Szene, Dialog, Story. Also jetzt wurde tatsächlich mit Collagen gearbeitet. Das Hörspiel fing an, sein eigenes Material zu analysieren. Das Hörspiel erforschte, was ist denn eigentlich, was steht uns zur Verfügung, wenn wir akustische Spiele machen. Das Hörspiel fing an, die Sprache zu erforschen, die Klänge. Was macht die Sprache mit uns? Was machen Klänge mit uns? Was passiert, wenn wir akustische Prozesse inszenieren? Wie rezipiert der Hörer das? Was wird aufgeweckt in unserer Fantasie, wenn wir Kompositionen hören? Also das Hörspiel fing plötzlich an, einfach sich als Labor zu verstehen, als akustisches Labor. Und Ernst Jandl war da für mich der ernsthafteste und genaueste in dieser Zeit. Es ist damals, das ist so, wenn eine Revolution in einer Gattung um sich greift, dann wird auch sehr viel Stuss und Schund und Nebensächliches und schnell Vergessbares oder Überflüssiges produziert. Es wurden dann so viele Klingklangspiele und akustische Tänzereien hergestellt, die auch mit der Stereophonie spielten. Das war sehr, sehr langweilig und ist auch sehr schnell vergessen worden. Aber Ernst Jandl, der hat die Sprache wirklich aufgebrochen, nicht? Er verwendet fast immer irgendwelche Sprichwörter, irgendwelche Metaphern aus dem Alltag, Werbesprüche, also die Gebrauchssprache und analysiert sie aber genau. Verändert ein bisschen was, verändert nur einen Buchstaben und plötzlich explodieren solche Gebrauchsgegenstände, die unsere Sprache auch hat, die wir einfach nur so verwenden und einflessen oder die Werbung auf uns einströmen lässt. Er hat die Sprache immer wieder so auf den Amboss gelegt und zerschlagen und hatte immer ein genaues Thema und einen sehr genauen gedanklichen Prozess in seinen Hörspielen. Und das führt dazu, dass diese Hörspiele, die Ernst Jandl geschrieben hat und für das Radio dann auch selber inszeniert hat, das sind ja gar nicht viele, die gelten bis heute noch.
Trick, 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 Trick. Das ist der ganze Trick.
Ernst Jandl und Friederike Mayröcker verstehen 1968 Hörspiel als zweifache Aufforderung und postulieren ihren doppelten Imperativ. Hör und Spiel. Das Hörspiel ist, in ihren Worten, ein akustischer Ablauf, der sich von Musik dadurch unterscheidet, dass sein Material hauptsächlich aus gesprochener Sprache besteht. Ohne eine Übereinkunft dieser Art könnte das Wort Hörspiel auch dasselbe bedeuten wie das Wort Musik. Weiter wird vorausgesetzt, dass die Wiedergabe durch den Rundfunk erfolgt. Sonst könnten Leute zusammenkommen, das Zimmer abdunkeln oder die Augen schließen und mitsammen ein Hörspiel spielen.
Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen. Etwas, das in der Nähe musikalischen Genusses liegt, aber statt von Tönen, von Worten und Geräuschen ausgelöst wird.
Das war die Stimme von Friederike Mayröcker 1969 in der Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden für Fünf Mann Menschen, das dem neuen Hörspiel zum Durchbruch verhalf. Dass es überhaupt dazu kam, war vor allem dem Engagement des Dramaturgen Hans-Jörg Schmidt-Henner zu verdanken.
Die Revolution, die sich in sämtlichen Kategorien der Kunst vollzieht, hat auch die Literatur ergriffen. Und nur vor dem Hintergrund dieser Ereignisse kann das Hörspiel Fünf Mann Menschen richtig verstanden und gewürdigt werden.
Hans-Jörg Schmidt-Henner begleitete die Ausstrahlung des berühmten Hörspiels mit einem gelehrten Kommentar, der das geneigte Publikum in einem gelungenen Parforce-Ritt durch die Entwicklungsgeschichte der Künste von Dada bis zu den 60s rasch auf den neuesten ästhetischen Stand brachte.
Um die Jahrhundertwende unternahm diese neue Literaturrichtung der experimentellen Poesie ihre ersten Versuche, die in unseren Tagen zu einem äußersten Extrem, zur konkreten Poesie geführt haben.
Vielleicht wäre die Methode Schmidt-Henner auch heute wieder hilfreich, in Zeiten, da Hochschülerinnen und Hochschüler konkrete Poesie partout nicht mehr verstehen.
Die konkrete Poesie geht davon aus, dass die Sprache als geschriebene Sprache optische Elemente, als gesprochene Sprache akustische Ton-Lautelemente und rhythmische Elemente enthält, die man, mehr oder weniger losgelöst von jeder Information oder semantischen Bedeutung, als Baumaterial für rein ästhetische, optische bzw. akustische Gebilde verwenden kann.
Schmidt-Henner bezieht sich nicht nur aufs Hörspiel, sondern analysiert auch die Lyrik Jandls.
Sein Gedicht »Schützengraben« erfüllt eine Forderung der Konkretisten, dass das ideale, konkrete Gedicht im Grund nur aus einem einzigen Wort bestehen soll. Jandl gestaltet die Wirklichkeit, Schützengraben, Schützengrabengefecht, einzig und allein aus dem Wort Schützengraben. In dem ganzen reichen Material, mit dem er gestaltet, kommt kein Wort, keine Silbe, kein Geräusch und kein Ton vor, der nicht aus Silben, Konsonanten und Vokalen gebildet werden, die im Wort Schützengraben enthalten sind. Hören Sie.
Schützengrum, Schützengrum, d-d-d-d-d-d-d-d-grum, d-d-d-d-d, Schützengrum, Zengrum, Zengrum, Grum, Schützen, Schützen, d-d-d-d-d-d-d-d, Schützengrum, Schützengrum, grrt, 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 Schütt, Schütt, d-d-d-d-d-d-d-d-d, Schützengrum, Zengrum, d-d-d-d-d-d-d-d-d, Schütt, 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 Schütt,
Es ist kein Zufall, dass das Hörspiel in dem Augenblick, in dem es mit der experimentellen Poesie zusammentrifft und sich fähig fühlt, die angebotenen Möglichkeiten zu assimilieren, in eine neue Phase seiner Geschichte eintritt. Das Hörspiel »Fünf Mann Menschen« mag als Beispiel dafür stehen. Obwohl es sich der verschiedenartigsten Verfahrensweisen der konkreten Poesie bedient, lässt sich eine Handlung deutlich ablesen. Die Entwicklung des Mannes von der Wiege bis zur Bahre, ein Heldenleben, wie es eine von Kriegs- und Männlichkeitsmythologie bestimmte Gesellschaft provoziert. Analog der Forderung, dass das ideale, konkrete Gedicht nur aus einem einzigen Wort bestehen soll, haben Jandl, Mayröcker die Gesamthandlung und die einzelnen Szenen ihres Hörspiels ebenso wie die Charaktere und Dialoge extrem verkürzt. Es handelt sich nur noch um Handlungsrudimente auf der äußersten Schwundstufe. Man könnte von einem akustischen Comicstrip sprechen. Aber gerade diese Arbeitsmethode der Verknappung, die konkrete Poesie entwickelt hat, Friederike Mayröcker schrieb eine Reihe von 10-Sekunden-Spielen, entlarvt mehr als jede andere Sprachtechnik das Stereotype von Situationen und menschlichen Verhaltensweisen. Nicht zuletzt, weil durch diese Reduktion das Individuelle schwindet und das Allgemeingültige, das Typische, hervortritt. Auch die Verfünffachung des Mannes Mensch, von denen sich jeder Einzelne in mehreren Szenen unterschiedslos mit gleichlautenden Sätzen äußert, dient dieser Typisierung. Eine Vielzahl von weiteren Gestaltungsprinzipien der konkreten Poesie werden in Fünf Mann Menschen angewendet. So das Spiel mit der mehrmaligen Wiederholung ein und desselben Satzes. Zum Beispiel in der Schulszene »Ich war's nicht, Herr Lehrer«, rhythmisch gemischt mit den Geräuschen der Ohrfeige, welches die Demoralisation durch Züchtigung ebenso prägnant wiedergibt wie die vierfache Wiederholung des Gefängnisdialogs, die ausweglose Unruhe der zum Tod Verurteilten stärker zeichnet, als es noch so viele Worte mehr vermöchten.
Universitäten, Hochschulen, mein Gott, wie oft habe ich davor gekniet.
Mir
ist es nicht anders als euch ergangen und den meisten. Gerade noch aufs Gymnasium ein Gedicht lernen, ein Lied, pfeifen. Und seht mich jetzt an, bin doch schließlich was geworden. Durch mich spricht die Wirtschaft, durch die Wirtschaft die Gesellschaft, durch die Gesellschaft das Volk, durch das Volk die Welt und sagen euch, was ihr werden werdet und werdet es
wollen
und davon verbraucht werden.
Schließlich möchte ich noch auf die in diesem Spiel immer wieder praktizierte Möglichkeit hinweisen, mit dem Klangkörper von Worten zu spielen, indem man zum Beispiel Verben in ihren verschiedenen Zeitformen, die ja Lautverschiebungen bedingen, durchexerziert. Oder indem man miteinander in Beziehung stehende Worte in immer neue Positionen zueinander rückt, wie das zum Beispiel am optimistischen Fachjargon der Berufsberatungsszene geübt wird. Wollen muss man können, damit man lernen kann, was man eigentlich will. Man muss, also will man auch. Man kann nichts anderes, deshalb will man. Man will einfach, weil man will.
Schmidt-Henners Audiokommentar zu »Fünf Mann Menschen« ist bei Weitem nicht bloß ein überholter Gebrauchstext von damals, sondern auch selber ein wichtiges Dokument geworden zur Hörspielgeschichte und ihren programmatischen Debatten. Schon in den frühen 60er Jahren schwelte diese Grundsatzdiskussion. Der Medienwissenschaftler Friedrich Knilly wandte sich bereits 1961 mit seiner Schrift »Das Hörspiel – Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels« gegen die dem Theater nacheifernden Radioinszenierungen. Die Theaterhasen, so Knilly, bauten wie anno 1924 ihre naturalistischen Hör- und Radiobühnen mit akustischen Kulissen und hetzten, damit sie Handlungsgeräusch bekommen, ihre Hörspieler oder deren Tondubel, den Regieassistenten, über kostspielige Steinpflaster, Holzplanken, Sand- und Kieswege oder lassen sie recht oft groteske Quietschtüren öffnen und schließen. Es stimmt, noch heute gibt es zahllose Beispiele solcher Formen der Dramatisierung. Knilly aber dachte seinerzeit bereits an ein Hörspieldesign, das sich des radiophonen Instrumentariums genauso bedient wie Musik konkret und elektronische Musik. An ein Hörspiel, so seine Worte, das den Illusionismus des herkömmlichen Hörspiels überwindet und die Bühne aus der Fantasie in das Zimmer des Zuhörers verlegt. Ein Hörspiel, das ein Schallspiel ist. Bevor schließlich vom Kino im Kopf die Rede war, wurden die Positionen vom Wortspiel einerseits und vom Schallspiel andererseits unüberhörbar unüberwindlich. Hans-Jörg Schmidt-Henner, der übrigens nicht nur so unterschiedliche Autoren wie Wolfgang Weyrauch und Ernst Jandl, sondern auch noch den Schallspieler Paul Pörtner gefördert hatte, erkannte die Lage.
Die neuen Hörspieltheoretiker wollen das alte Wort Hörspiel mit der für sie erledigten Aufgabe, Hörtheater zu sein, zum alten Plunder werfen, und sie haben für die neuen Aufgaben auch schon ein neues Wort bereit: Schallspiel. Die beiden Gattungen Hörspiel und Schallspiel werden aber in Zukunft wohl nebeneinander bestehen, wie Pol und Gegenpol. Das Hörspiel, das sich szenisch-dialogisch entfaltet und zu aktuellen Zeitproblemen Stellung nimmt, wird in der Gunst des Publikums weiterhin unverändert seinen bevorzugten und notwendigen Platz behalten. Aber dieses Hörspiel wird ohne Zweifel aus den Entdeckungen und ästhetischen Eroberungen des Schallspiels künstlerisch und dramaturgisch Nutzen ziehen. Die Grenzen Hörspiel-Schallspiel werden nicht klar zu ziehen sein. Hörspiel und Schallspiel werden auf vielfältige Weise ineinander übergehen bzw. aufeinander einwirken. Das Hörspiel stand in Gefahr, den Anschluss an die progressiven literarischen Tendenzen der Zeit zu verlieren. Michel Butors Fluglinien, Peter Handkes Hörspiel, Nathalie Sarrauts Schweigen, Paul Pörtners Schallspiele und andere Werke, die in den letzten 2-3 Jahren entstanden bzw. im Entstehen begriffen sind, wie die von Max Bense, Franz Mohn und Gerhard Rühm, beweisen, dass das Hörspiel nun diesen Anschluss gefunden hat und damit wieder lebendig und zukunftsträchtig geworden ist.
Dazwischen, dazwischen, dazwischen!
Fünfmann-Menschen hatte nicht nur eine Ära begründet, sondern auch für das weitere Werk seiner Schöpfer richtungweisende Folgen. Weniger für Jandl, der anscheinend genauer wusste, wo er hin wollte. Für die Mayröcker war die gemeinsame experimentelle Hörspielarbeit ein einziges Versuchsfeld.
Ja, es ist ganz eigenartig. Obwohl ich ein Augenmensch bin, hat es mich hingezogen zum Hörspiel, was ja eigentlich ein Gegensatz ist. Und ich habe versucht, dann den Begriff des Hörspiels in mir selber umzuwandeln in lauter Sichtbarkeiten.
Es gab noch einige Gemeinschaftsprojekte der beiden, die auf ihren sensationellen Erstling folgten. Hörspiele wie Der Gigant, Spaltungen oder Gemeinsame Kindheit, die aber für Mayröcker allesamt keine Herzensangelegenheiten, sondern von untergeordneter Bedeutung waren.
Es war diese gemeinsamen Hörspiele nichts anderes als ein Umweg, ein Weg um meine eigenste Produktionsweise herum, so wie man also einen Umweg um einen Hauptweg macht. Das heißt, ich bin dann sozusagen zurückgesunken in meine eigene Schreibweise.
Friederike Mayröcker hatte bald ihre eigene Tonlage im Hörspiel gefunden und schließlich im Laufe der letzten 5 Jahrzehnte über 40 eigene Hörspiele verfasst, bei denen die Frage nach neuem Hörspiel oder altem, nach Wort oder Schall nicht wirklich wichtig und entscheidend war. Und Jandl blieb sich treu als virtuoser Interpret der eigenen konkreten Poesie.
Au! Oh, ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Oh. Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer.
Fünfmann-Menschen, dieses wunderbare Spiel, das Sie heute Abend hören konnten, ist ein Meilenstein akustischer Kunst, aber, wie gesagt, noch längst nicht von gestern. Man wünschte sich ein Jota jener Leidenschaft, Experimentierfreude und pfiffiger Gesellschaftskritik für ein neues Hörspiel unserer Tage. Womöglich sollte die deutschsprachige Hörspieldramaturgie wieder mehr Experimente wagen. Doch wer würde heute schon einem Jandl 14 Tage ein Hörspielstudio überlassen, wenn doch nur 14 oder allerhöchstens 30 Minuten dabei herauskommen? Kunst macht viel Arbeit, ist ungeheuer effektiv, aber halt leider nicht immer so effizient. Doch es gibt Hoffnung, man ist ja bei Trost.
Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben.
So viel für heute vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Wir präsentierten Ihnen Ernst Jandls und Friederike Mayröckers Klassiker Fünfmann-Menschen sowie Wissenswertes zu den Umständen seiner Entstehung. bleibt mir noch der Hinweis auf unser Hörspiel am kommenden Samstagabend um 20.05 Uhr. Da steht Ludwig Hareks Ein Blumenstück auf dem Programm. Wir beschließen diese Sendung mit Musik von Oliver Strauchs Groovin' High featuring Randy Brecker. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Michael Langer.